Es sind seinerzeit Spitzenpolitiker, Ministerpräsident Stoltenberg, Bundespräsident Carstens, Willy Brandt, die also mich im Rathaus besucht haben. Die haben mich nicht über Kap Arkona gefragt oder gar Kap Arkona Ehrenfriedhof besichtigen wollen. Das war überhaupt kein Thema.
Sie hat 6 days with nothing to eat or drink, plus the mental stress. And again, anyone who didn't keep up with the column, you know, anyone who was too weak and began trailing behind, was again murdered, immediately shot by one of the guards.
Ich wusste nichts. Ich wusste rein gar nichts.
Und wie hat sich das angefühlt bei dir?
Um es platt zu sagen, scheiße.
Es gab keine gemeinsame Diskussion, wie man angemessen das im Unterricht aufnehmen könnte. Und das ist, muss man nachhin sagen, eigentlich ein Hammer.
To put it into one sentence, I would say, please remember that all it takes for evil to triumph is for good people to remain silent.
Für den Triumph des Bösen braucht es nur das Schweigen der Guten. Dieses Verbrechen verdient es, dass darüber gesprochen wird.
Und das tun wir weiter in der zweiten Folge von Besser spät als nie, zu der wir Sie und euch herzlich begrüßen dürfen. Ich, Jens Westen.
Und mein Name ist Christina Menz.
Das eben waren Statements aus Folge 1, die hängen geblieben sind, unter anderem von Hans-Joachim Birkholz, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Neustadt in Holstein, und Manfred Goldberg, der war Überlebender des KZ Stutthof und Augenzeuge, 3. Mai 1945 und das darauf folgende Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben uns bis hierhin intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Kap Arkona-Katastrophe und die Judenmorde von Neustadt aufgearbeitet wurden oder eben nicht aufgearbeitet wurden. Und jetzt spiele ich den Ball rüber zu Christina. Mit welchem Fazit aus deiner Sicht?
Zunächst einmal, dass es richtig war, dass wir dieses komplexe, brisante Thema aufgegriffen haben. Es ist ja auch spannend und zeitlos aktuell. Und auch wenn wir keine Historiker sind, wir sind unserer Verantwortung als Neustädter ein Stück weit gerecht geworden, finde ich. Interessant auch, wie unterschiedlich und dann doch wieder deckungsgleich die Wahrnehmungen sind, auch heute noch. Und ein weiteres Fazit ist, dass es in Neustadt noch viele facettenreiche Geschichten zu entdecken und zu erzählen gibt. Und für mich persönlich war die Auseinandersetzung wie spätes Nachsitzen in Geschichte ein erlösendes Erwachen. Aber, muss ich sagen, auch die Chance, darüber ins Gespräch zu kommen, auch aktuell und für die Zukunft. Und wie ging es dir, Jens?
Also wir haben, das können wir erstmal zusammenfassen, etwas gelernt. Also faktisch auf der einen Seite, aber wie ich finde auch gemerkt und gespürt, dass es ein großes emotionales Thema ist und dass es dementsprechend einfach auch Leute bewegt und sie dazu motiviert, darüber zu sprechen. Und das haben wir getan und da finde ich, haben wir Gutes getan.
Vollkommen richtig.
Um es nochmal weiterzufassen, Folge 1 haben wir ja Mitte November letzten Jahres veröffentlicht und an den Reaktionen haben wir dann gemerkt, dass der Podcast viele Menschen aufgekratzt hat, vielleicht auch alte Wunden aufgerissen hat. Und wir haben festgestellt, wie ich eben gerade schon mal erwähnt habe, die Leute haben Redebedarf. Und deshalb lassen wir heute unter anderem 2 Neustädter Zeitzeugen zu Wort kommen. Dazu der Historiker Reimer Möller, der dazu aufruft, sich mehr mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Tolles Zitat von ihm, wie ich finde. Jeder muss doch den Traditionsboden kennen, auf dem er steht.
Ja, und Reimer Möller ist auch derjenige, der sagt, die Geschichte von Neustadt ist noch nicht auserzählt. Vieles ist nicht richtig bekannt, anderes hätte mehr Beachtung verdient.
Und wir wollen heute wieder ein Stück dazu beitragen, dass noch mehr Licht ins Dunkel kommt.
Sehr wohl.
Und einer, der diesen Podcast gehört hat, die Folge 1, der hat sich direkt bei uns gemeldet. Albert Hase, der wird sicherlich vielen in Neustadt ein Begriff sein. Und sein Motto ist, es haben sich nicht alle Neustädter geduckt und gebeugt. Und wenn ihr wollt, dann erzähle ich euch gern von der Familie Hase im Krieg und ihre Haltung. Das war sozusagen seine Botschaft.
Ja, und mit einer Mischung aus Betroffenheit und Verantwortung hat er sich bei uns gemeldet. Vielleicht wichtig noch an dieser Stelle, Albert Haase zeigte uns sein Privatarchiv, Aufzeichnungen, viele Fotos und vor allem das Gästebuch der Familie, auch mit Einträgen vom Mai 1945. Ganz toll. Und mit solchen Dokumenten wird Geschichte ein Stück weit lebendiger und greifbar, finde ich.
Und völlig logisch, wir haben natürlich das Angebot von Albert Haase angenommen. Wir haben uns Ende Januar mit ihm getroffen. Albert Haase, Jahrgang 38, also noch ein paar Fakten zu ihm. Kaufmann vom Scheitel bis zur Sohle, das hat sich ganz klar in den gut 60 Minuten, wo wir mit ihm gesprochen haben, bewahrheitet. 1909 gründete sein Großvater den Einzelhandelsladen in der Linaustraße, der heute von seinem Sohn in vierter Generation geführt wird. Und seine Erzählungen, die jetzt folgen, beginnen mit einer Episode, die seine Tochter Marlies, Jahrgang 65, erlebt hat, damals Schülerin am Kreisgymnasium.
Es passierte ja, dass meine Älteste aus der Schule wiederkam und wo man über Capacona gesprochen hat, aber wo sie gar nicht mit umgehen konnte. Und es stand die Frage im Raum, was haben unsere Großväter und Urgroßväter in der Zeit gemacht? Wie konnte es in Deutschland in einer zivilisierten Gesellschaft so etwas überhaupt geschehen? Was hat unsere Familie Haase in der Zeit gemacht, schuldig, geduldet, unterstützt oder Widerstand? Es hieß ja damals Heil Hitler und mein Großvater sagte guten Tag oder guten Morgen. Unser Haus war voll mit Flüchtlingen, Pommern, Ostpreußen, ausgebombt. Wir waren 45, 21 Personen. Am 19.05.45 in unser Gästebuch schreiben, vier Belgier, welche nach langer und schwerer Gefangenschaft in Neustadt landeten, verdanken der Familie Haase, dass ihr gefährdetes Leben durch die innigste Pflege erhalten wurde und werden nie die 14 Tage der Erholung, welche sie dort verbracht haben, vergessen.
Wie sind die in ihr Haus gekommen? Und wann sind die in ihr Haus gekommen? Unter welchen Umständen?
Unter folgenden Umständen, dass die Tür am 3.5. aufging und da standen nicht nur die vier, sondern es waren insgesamt sieben, glaube ich, und sagten zu meinem Großvater, sie müssen uns aufnehmen. Großvater hat das Richtige gemacht. Er hat gesagt, so, jetzt kommen Sie erstmal rein.
Haben Sie eine Ahnung, wenn am 3. Mai die Belgier in Häftlingsuniformen vor der Tür stehen, woher kamen
die? Das waren vermutlich die, die nicht auf der Capacona direkt, sondern dass das die Stutthof-Leute waren.
Das, was Sie jetzt alles erzählen, Sie haben ja gesagt, Sie haben da keine eigenen Erinnerungen dran. Wie haben Sie sich das zusammengebaut? Also wer war der Geschichtenerzähler?
Meine Mutter. Man saß ja abends zusammen, nicht beim Tee und Armbrot. Und irgendwo wurde dann ein Ball gespielt über die Geschichte. Wir haben kein schlechtes Gewissen. Wir haben nicht gemauert. Wir haben die aufgenommen, ja, die Flüchtlinge. Und dafür gesorgt, dass sie das verarbeiten konnten. Es hat Gutmenschen gegeben. Und darauf bin ich stolz.
Ja, man merkt ganz deutlich, Albert Haase ist wichtig, dass es auch in den schlimmsten und dunkelsten Stunden der Geschichte gute und hilfsbereite Menschen gegeben hat. Die Familie Haase zählt er dazu. Noch einmal vielleicht auch wichtig, Jens, Albert Haase war bei Kriegsende 6-7 Jahre alt und natürlich für alle, die uns zuhören, Erinnerungen sind subjektiv. Das sei einmal hier an dieser Stelle ganz neutral gesagt. Ebenfalls gemeldet hat sich übrigens Ute Niedermeyer, geborene Meyer, mit einem etwas anderen Motiv. Sie steht praktisch für die Kriegsenkelgeneration, die Kinder der Kriegskinder und für eine Familie, in der viel gesprochen, erinnert und weitergegeben wurde. Ute war eine meiner besten Schulfreundinnen von der dritten Klasse an. Ihren Eltern gehörte das Baugeschäft Ahrens und Meyer in der Linaustraße. Ihr Vater Udo stammt aus Kleinschlamin, ihre Mutter Erika war eine geborene Ahrens und Erika war eine echte Neustädterin. Sie wurde in Neustadt geboren, sie wurde in Neustadt begraben. Sie war beliebt, begehrt und stadtbekannt und ich habe sie auch so wahnsinnig gern gehabt. Im Mai 1945 war Erika gerade mal 11 Jahre alt. Soweit kurz zu Utes Mutter. Im Hause Meyer, so erzählt Ute, wurde häufig ausführlich und offen über die Kriegszeit geredet. Ihre Mutter konnte sich sogar glasklar daran erinnern, wie am 3. Mai 1945, wenige Stunden vor der Bombardierung der Capacona, KZ-Häftlinge durch die Stadt getrieben wurden.
Meine Mutter, die hat viel, viel miterlebt, hat das dann auch am 3. Mai morgens erlebt. Da ist sie mit ihrer Mutter, als sie 11 Jahre war, Linaustraße, kurz vor der Brücke, wurden sie vom Bekannten gestoppt und der hatte dann zu meiner Großmutter gesagt, kehr bloß wieder um, Elisabeth, da kommt jetzt was, das sollte Erika nicht sehen, da ist ein Unglück gewesen und die kommen jetzt, die KZ-Flüchtlinge, die kommen jetzt die Straße hoch und geh bloß schnell nach Haus.
Weiterführend hat sie dann mehr erzählt, habt ihr mehr gefragt?
Ja, wir haben, es kam dann ja noch die Geschichten, dass mein Großvater dann, die wurden ja auch abgeholt, die viele Männer, mussten Schaufeln und Spaten und mussten dann Gräber ausheben und die ganzen Geschichten wurden erzählt. Oder auch meine Tante, die im Landeskrankenhaus eine Ausbildung als Krankenschwester machte und eben nach dem 3. Mai dann die KZ-Flüchtlinge, die es geschafft haben, die überlebt haben, wie sie die langsam wieder aufpäppeln musste, wie aufwendig diese Arbeit war, wie sie die davon stoppen musste, zu essen, 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 sondern es musste wirklich langsam und mit kleinsten Portionen passieren. Und genau die Arbeit hatte sie mir auch beschrieben, ja.
Würdest du sagen, dass dich die Geschichten deiner Eltern diesbezüglich geprägt haben auch?
Ja, das ganz bestimmt, weil meine Eltern sind sehr offen damit umgegangen, haben auf unendlich viel Fragen, Nachfragen von meinem Bruder und mir, haben sie uns immer Aufklärung gegeben, haben Fotos gehabt, haben Bücher gezeigt.
Hast du das Gefühl, deine Eltern sind ja beide leider schon tot? Du hast genug gefragt oder hättest du gerne noch mehr gefragt?
Folgend auf euren Podcast hätte ich bestimmt gerne noch mehr gefragt. Ich hätte die Namen, die hätte ich gern zum Beispiel noch mal nachgefragt, wer meine Mutter und meine Großmutter auf dem Weg zur Brücke gestoppt hat.
Wir sind ja nun zusammen zur Schule gegangen, wir hatten zusammen Geschichtsunterricht. Ging es dir ähnlich wie mir, dass du so das Gefühl hattest, da ist so ein Fleck, so ein schwarzes Loch da, wir wissen einiges nicht?
Ich war enttäuscht, dass da nie was drüber gesprochen wurde, da gebe ich dir vollkommen recht und deine Meinung teile ich auch. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass meine Eltern hier aus Neustadt bzw. aus der Umgebung von Neustadt waren, dass ich da die ganzen Informationen schon hatte, dass ich da bei uns zu Hause lebendig darüber erzählt worden war. Ich kannte nun Capacona und deshalb war es für mich nicht so schlimm, dass es in der Schule nicht besprochen wurde.
Ich würde gerne von dir wissen, Ute, so mit Mitte 50, oh Gott, wir sind schon so alt, hast du da heute auf die Geschichte eine andere Perspektive als damals, als deine Eltern dir die Geschehnisse geschildert haben und die Geschichten aus den Kriegstagen berichtet haben?
Eine andere Perspektive? Nee, weil ich habe früher viel gefragt und meine Eltern haben die Atmosphäre uns gegeben, die Umgebung und immer die Chance gegeben, dass wir viel fragen konnten.
Gibst du die Augenzeugenberichten deiner Mutter, gibst du die auch an Elisabeth, an deine Tochter weiter?
Ja, das hat sie ja alles schon bekommen. Ja, da haben wir viel schon drüber geredet und gerade jetzt nach eurem Podcast auch nochmal. Doch, doch. Sie ist zunächst auch erschrocken, aber sie will dann auch, wenn sie hier in Neustadt ist, genau wissen, wo das ist, wo sind die längs gelaufen, wo ist das gewesen. Sie ist Opti-Seglerin und dort ist ihr Revier, wo sie hier in Neustadt dann auch segeln, wenn sie hier vom NSV raus segeln.
Warum ist aus deiner Sicht, warum ist Erinnern so wichtig und warum ist es auch so wichtig, interessiert zu sein?
Es ist das tolle Zitat, was du beim ersten Podcast gebracht hast von Bischerano, die Jugend muss für die Zukunft arbeiten. Das ist die Chance. Und wenn wir denen nichts erzählen, auch was uns unsere Großeltern, wir haben es ja selbst auch nicht mehr erlebt, wenn wir denen das nicht erzählen, wo sollen sie es herbekommen?
Hast du in Folge des Podcasts mit Gleichaltrigen aus Neustadt nochmal Kontakt gehabt oder seid ihr anders ins Gespräch gekommen? Außer mit mir jetzt.
Ja.
Mit der Folge?
Dass die nichts wussten, ganz wenig wussten und überrascht waren, was ich ja alles da hatte. Weil das genau die gleiche Situation war. Ich hatte mit denen genauso wenig drüber gesprochen wie mit dir. Sie wussten ein bisschen was, dann weil sie mit der Schwiegermutter oder da sich unterhalten haben, aber nicht so viel und auch das auch gar nicht so präsent hatten.
Hast du das Gefühl, wenn so eine Stadt ein solches Erlebnis hatte wie den 3. Mai 45 mit diesen beiden großen, ich sag's jetzt mal neutral, Ereignissen, hinterlässt das so einen schwarzen Fleck auf einer Stadt?
Es ist ein schwarzer Fleck bestimmt gewesen und das kam ja auch in eurem Podcast mit Herrn Bergholz heraus, aber es ist auch eine Chance, was zu ändern. Und deshalb finde ich das so gut, dass jetzt der Museumsneukauf gekommen ist und dass da die Chance ergriffen wird. Und vor allen Dingen, dass es mit dem Jugendnetzwerk viel zusammengearbeitet wird.
Faktischer Ergänzung zu dem, was Ute da gerade geschildert hat, zum einen Kinder- und Jugendnetzwerk, KJN, das Kinder- und Jugendnetzwerk in Neustadt in Holstein, eine Stiftung, die sich vereinfacht gesagt für allerlei Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzt und eben maßgeblich beteiligt ist an dem Thema Erinnerungskultur in Neustadt. Und das andere, Museumsneukauf, bedeutet, dass die Stadt Neustadt in Holstein im letzten Jahr das Gebäude gekauft hat, das an das Zeittormuseum angrenzt. Und in diesem gekauften Gebäude soll nun Stück für Stück ein neues, eigenes Capacona-Museum entstehen. Das ist eine riesengroße Chance, wie ich finde, und ein tolles Zeichen der Stadt, wie wichtig dann doch dieses Thema im 21. Jahrhundert werden könnte.
Absolut, ich finde das auch ganz toll. Und ergänzend dazu noch, ich glaube auch Stutthof, die Ermordung der Stutthof-Häftlinge soll auch einen größeren Teil einnehmen, was wir ja auch in unserem Podcast thematisiert haben. Und zu Ute noch ein Wort. Sie wohnt heute am Bodensee mit ihrer Familie, ist aber noch viel in Neustadt und deshalb ist sie so stark involviert. Finde ich auch ganz toll.
Und als ich das zum ersten Mal mir angehört habe, als du mir das geschickt hast, musste ich mich echt innerlich ohrfeigen, weil ich mir das bildlich vorgestellt habe, wie Familie Meier am Kaffeetisch sitzt und die Mutter erzählt und jetzt auch Ute es ihrer Tochter weitergibt, weil ich bereue es sehr, dass ich das damals nicht gemacht habe. Und
das geht bestimmt vielen so. Mhm.
Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, hatte meiner Oma auch viel zu erzählen. Aber ich war damals Teenager und mit anderen Sachen beschäftigt. Im Nachhinein dumm, aber so ist es halt gewesen. Und ich habe das immer so abgestempelt, ach, jetzt erzählt Oma schon wieder vom Krieg. Und ja, wie gesagt, das bereue ich.
Du hast lieber den Fernseher angemacht, ne?
Ja, ich weiß nicht, oder die Zeitung gegriffen, oder. Echt dumm und mittlerweile ist sie auch verstorben und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber es hat mich zumindest motiviert, jetzt die Geschichten in der Geschichte zu entdecken. Auch ein bisschen verspätet, 35 Jahre später. Aber der Podcast heißt ja, besser spät als nie.
Als nie fragen, solange du fragen kannst. Genau.
Bei unseren Recherchen haben wir ja festgestellt, dass es nicht unbedingt einfach ist, an Neustädter Zeitzeugen heranzukommen. Manche leben auch sehr zurückgezogen, einsam vielleicht auch. Bei anderen sind die Erinnerungen nicht mehr ganz so präsent. Da darf man die gesundheitlichen Gründe und Faktoren auch nicht außer Acht lassen. Und andere wiederum möchten ganz einfach nicht über die Geschehnisse reden. Vielerlei Gründe gibt es da sicherlich für, um alte Wunden vielleicht nicht aufzureißen, vielleicht auch aus Scham. Oder eben auch, um Familienmitglieder nicht bloßzustellen.
Ja, und noch ein wichtiger Punkt. Manche sind sich auch gar nicht bewusst, dass sie etwas zu erzählen haben, nämlich ihre eigene authentische Geschichte. Und die ist häufig interessanter als so manch gequirltes Drehbuch, möchte ich sagen.
Und manchmal spielt der Captain Zufall auch eine freundliche Rolle. Raimo Scharf, Fotograf und auch Lokalpolitiker, einer, der sich immer wieder im Rahmen verschiedener Capacona-Projekte auch mit engagiert, der saß vor ein paar Wochen in einem Restaurant und bekam spitze Ohren, als eine Dame am Nebentisch offensichtlich von ihren Erinnerungen aus dem Mai 1945 erzählte. Raimo hatte mich und diese ehrenwerte Dame zusammengebracht, Mikro unter den Arm und ab zu Irmgard Masurek, Hausbesuch. War wirklich ein absolutes Erlebnis für mich, das mir lange in Erinnerung bleiben wird. Vorab muss man wissen, Irmgard Masurek floh im Januar 1945 aus dem polnischen Gdynia, damals Gotenhafen, Pommern. Sie, ihre Mutter und die beiden Brüder mussten den Vater zurücklassen, der eingezogen wurde. Und dann ging es per Schiff nach Kiel und weiter nach Neustadt, wo es schon ihre Tante und ihre Cousine hingezogen hatte. So lebten die dann alle zusammen unter einem Dach in einem Haus in der Kremper Straße im Zentrum Neustadts. Sie beginnt mit ihren Erinnerungen an den Nachmittag des 3. Mai 1945 und das Bombardement der britischen Jagdbomber in der Neustädter Bucht. Sie war damals 14 Jahre alt und sei immer neugierig gewesen, so hat sie mir das geschildert, und war an diesem Tag mit ihrer Tante in der Stadt unterwegs.
Wir wussten ja gar nicht, dass die Capacona und die Schiffe da liegen. Und dann haben wir gesagt, was machen die da bloß über dem Wasser oder da? Das muss ja über der Bucht sein. Und wir streiften da rum und guckten da und immer vorsichtig natürlich. Und dann kamen wir dann zurück und kriegte von meiner Mutter eine Ohrfeige. Und nachher hat sie gesagt, sie hat so eine Angst um uns gehabt. Aber dann kamen natürlich die Menschen von den Schiffen, also die dann überlebt hatten. Und das war für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis. Wir guckten durch den Spion da oben, man hat ja immer beobachtet, was passiert. Und dann kam ein Lastauto, also auf der Ladefläche mit halb verhungerten, halb toten Menschen, die fuhren mit dem Auto eben durch die Kremperstraße. Und das habe ich gesehen und ich war ja immer, man war immer neugierig, man wollte immer was sehen, was ist los. Und hielten hinten beim Schuhgeschäft Kröger. Die blieben zum Teil auf dem Auto, die stiegen aus und sie stürmten diesen Schuhladen. Die hatten ja nichts an, die wollten sich ja nur bekleiden da, die Leute. Naja, und dann wurden Schuhkartons auf die Straße geworfen und man sah dann, dass noch Schuhe da waren. Und wir hatten gerade vorher erlebt, mein kleiner Bruder, der wurde 3 Jahre alt im Februar und wir hatten ja überhaupt keine Schuhe für den. Und da sagte ich dann zu meiner Mutter, ich gehe auch hin und hole da Schuhe. Wir hatten ja auch keine. Auf keinen Fall. Also ich musste dann zurück. Und dann lagen die Schuhe zum Teil auf der Straße, weil die Leute auch aufgeregt waren, krank waren, kaputt waren. Die haben, suchten dann auch ihre Größen da und ob was passte. Und da ist aber mancher Neustädter gekommen und hat sich da auch Schuhe aufgesammelt und trug dann später eventuell einen Schuh Größe 40 und einen Größe 44 oder was ungefähr passte dann, was er da gefunden hat. Nicht?
Für Sie war klar, okay, das muss mit dem Bombardement.
Ja, also da hatte man dann schon was gehört von der Capacona und man hatte auch schon Leute irgendwie gesehen da oder wurde erzählt. Und, aber es wurde eigentlich so in meinem Bekanntenkreis das als sehr schlimm geschildert. Also es sollen ja auch Leute von Neustadt da welche erschossen haben.
Also die Informationslage war unklar.
War ja völlig unklar. Gerüchte schwirrten. Weder hatte man ein Telefon, noch ein Handy, noch ein... Das funktionierte ja alles überhaupt gar nicht mehr. Man war ja angewiesen auf das, ja, was man so irgendwie hörte da, nicht? Oder erzählte.
Wann war für Sie dann klar, okay, da ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert?
Naja, als man die Leute sah und hörte von irgendwelchen, es haben ja auch Neustädter da am Strand gesehen, was da los war und das erzählte, da hat man gedacht, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Also da, das war so in den ersten Maitagen dann, nicht? Dann sickerte das durch.
Hatten Sie persönliche Begegnungen mit Überlebenden?
Ja. Es ordnete sich ja nachher so ein mit den KZ-Überlebenden. Die wurden ja sehr gut versorgt, kriegten ja diese Care-Pakete von Amerika. Dadurch, dass sie jetzt Tauschgut hatten und gut ernährt waren, erholten sich auch viele und nahmen auch Kontakt auf zur Stadt, gingen auch in die Stadt und versuchten auch wie soll ich sagen, Tauschgeschäfte mit den Neustädtern. Also uns war ja mit Lebensmitteln geholfen und die waren immer sehr interessiert so an besonderen Sachen. Also einer sagte immer, Abraham hieß er, Sauerstoff. Er meinte aber nicht den Sauerstoff, das wir verstehen, sondern saure Dinge, so Gurken und rote Beete und Kürbis, so irgendwie diese pikanten Sachen. Und da fragten die immer, ob wir die nicht irgendwo besorgen oder meine Tante. Und dann kriegte man dafür, naja, Butter oder was auch immer. Zucker war begehrt, Mehl war begehrt. Und das hatten die dann alles. Da waren eigentlich die, oder jedenfalls wie ich es erlebt habe, hatten da keine Berührungsängste mit den Leuten. Da hat man gelernt, ach, Abraham kommt, sagte meine Tante. Ja, dann kam er dann und dann setzte er sich dahin und dann sagte er, habt ihr Sauerstoff? Sagt er dann, Sauerstoff besorgt? Und naja, manchmal hatten wir dann irgendwas, das eine eingeweckte Kürbisse. Also das wollten die sowas immer gerne haben.
Und haben die denn auch von ihren Erlebnissen berichtet?
Nein, da hat man nicht drüber gesprochen. Also, aber sie haben einfach erkannt, es gibt Deutsche, die sind so und Deutsche sind so. Und meine Tante war sowieso immer alle Menschen gleich zu behandeln. Die waren uns ja nicht unsympathisch, sonst wären sie auch nicht immer wiedergekommen. Und haben dann auch dies und jenes gefragt zu Deutschland. Und man hat dann, aber man hat nie mit ihnen über Politik oder über die Nazis oder nochmal gefragt, wie war es im KZ oder was habt ihr. Man hatte ja auch mit seinem eigenen Kram, wissen Sie, Mama war ja im Grunde ständig auf der Yacht, etwas zu essen zu finden.
Haben Sie eine Erinnerung, wann Ihnen das erste Mal bewusst geworden ist, dass auch Neustädter Täter waren?
Naja, das wurde ja dann erzählt nachher. Also das muss ja schon im Mai gewesen sein. Da wurde ja schon erzählt, da waren auch Neustädter und da wurden ja Leute, die dann mühsam an Land, das war ja kalt, das Wasser. Im Mai, stellen Sie sich das vor, wie kalt das Wasser war. Die Kap Arkona, die lag ja immer da noch, das Wrack. Und in dem Winter 47, da konnte man ja über das Eis bis zur Kap Arkona da laufen. Und da hat man erst mal erfahren, welche Entfernung das überhaupt war. Und da sind ja diese geschwächten, kranken Menschen zum Teil mit eigener Kraft bis an den Strand gekommen und natürlich völlig erschöpft da zusammengebrochen. Und dann hat man ja, das habe ich ja alles nur vom Erzählen hören, dass sie dann erzählt haben, ja, da haben Neustädter dann gestanden, die dann erschossen haben.
Was würden Sie sich denn wünschen, was von Ihren Geschichten und Ihren Erinnerungen hängen bleiben soll?
Hängen bleiben soll einfach, dass ich mich für Menschen interessiere, dass ich hilfsbereit bin, dass ich mich einsetze für Menschen, dass ich sehe, wenn Menschen in einer Notlage sind, nicht vorbeigucke. Einfach Interesse am Menschen, Gespür dafür, hilfsbereit, etwas abgeben, wenn man zu viel hat. Auch wenn es ein bisschen wehtut und nicht nur meine alten Pullover, die ich loswerden will.
Ich hätte mal eine Frage an dich, Jens. Wie hast du Frau Masurek erlebt? War sie froh, dass sie ihre Geschichte nochmal erzählen konnte?
Also als sie dann mittendrin war, würde ich das zu 100% unterstreichen. Es war am Anfang schon ein bisschen komisch. Wir haben die Vorgeschichte ja auch erzählt. Der Raimo Schaf kam auf sie zu und wollen sie nicht mal erzählen. Und das war ihr alles so ein bisschen suspekt. Aber vom Zeitpunkt an, wo wir dann tatsächlich ins Reden kamen und ich, glaube ich, auch durch meine Fragen, mein Interesse, mein wirklich persönliches und ehrlich empfundenes Interesse gezeigt habe, hat sie halt gesprudelt.
Musste sie dann viel nachdenken oder war alles glasklar präsent derzeit? Auch durch die aktuellen Ereignisse, den Krieg in der Ukraine, ist es ja so, dass sich mehr Menschen mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen.
Sie musste nicht lange nachdenken und man hatte irgendwie das Gefühl, als wäre es gestern passiert. Und ich glaube, das hört man auch, wenn man ihr zuhört beim Erzählen, mit einer sehr kräftigen Stimme, mit
ja.
Überzeugung,
ja.
Lebendig, eine blumige Sprache, auch manchmal sogar, als sie dann von Abraham und dem Sauerstoff und den sauren Gurken erzählte, ja schon auch noch mit so einem Augenzwinkern.
Ja, sehr rührend.
Ja, und also auch pragmatisch irgendwo auf der anderen Seite. Also es hatte wahnsinnig viele Facetten. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Es war einfach auch so eine heimelige Atmosphäre. Die Wanduhr tickte ab und zu, alle halbe Stunde kam der Glockenschlag. Nee, gab es nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht musste ich mir den Kuchen erst verdienen. Also es war auf jeden Fall ein Erlebnis und hat mich und dann ja auch uns letztlich weiter motiviert, uns noch weiter auf die Suche zu machen, noch mehr Stimmen einzufangen, noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel durch die Geschichten von Albert Haase und der lieben Frau Masurek schon wieder neue Perspektiven bekommen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht nochmal eine Einordnung, eine Orientierung. Und da kam dir der Historiker Reimer Möller in den Sinn.
Ja, er steht nämlich für wissenschaftliche Untersuchungen und Fakten, aber auch für die Haltung. Schaut hin, hört hin, fragt nach, forscht nach und seid interessiert an der eigenen Geschichte. Historiker Reimer Möller, er war auch Gutachter im Hamburger Stotthof-Prozess 2020. Mit Neustadt in den letzten Kriegstagen und der Nachkriegszeit beschäftigt er sich wissenschaftlich seit den 80er Jahren, seit seiner Studentenzeit. Ich habe ihn in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme getroffen, wo er mir auch Archivdokumente und Fotos aus Neustadt aus jener Zeit zeigte. Reimer Möller beklagt immer wieder die mangelnde Aufarbeitung und die Unkenntnis in der breiten Bevölkerung.
Man sollte natürlich besonders, wenn man da in der Region ansässig ist, die Hintergründe kennen. Mit der Schlusskrise, mit der Auflösung des KZ-Systems und dann eben auch, dass ja die Überlebenden in Neustadt aufgenommen worden sind. Also es gab sozusagen einen extra Stadtteil, der vom Rathaus nicht mitregiert werden sollte. Das war die Kaserne auf dem Wiegsberg und also eins der wichtigsten Displaced-Person-Lagers Schleswig-Holstein, in dem die Überlebenden dann noch jahrelang sich aufgehalten haben und von da aus dann in die USA oder Australien oder noch andere Länder ausgewandert sind. Und die haben da sozusagen ein Gemeindeleben geführt, das von der normalen ortsansässigen Bevölkerung nicht wahrgenommen werden konnte. Da war das Kasernentor verschlossen. Die beiden Bereiche sollten getrennt sein.
Das hat wer angeordnet?
Das ist generelle Politik der Briten gewesen, weil sie dann ja auch wussten, also möglicherweise können Displaced Persons, also nicht nur die aus dem KZ kommen, sondern die zivilen Zwangsarbeiter ja auch sich an der deutschen Bevölkerung rächen. Und die deutsche Bevölkerung ist auch tödlich aggressiv, das wusste man vorher. Also man musste diese beiden Gruppen trennen, das ist die Politik der britischen Besatzungsmacht gewesen.
Klingt so, als wenn die Geschichte von Neustadt noch nicht auserzählt ist. Welche Bereiche sollte man sich als Neustädter nochmal anschauen in der Stadtgeschichte?
Eine Sache, die in den vorhandenen Darstellungen zu kurz kommt, beziehungsweise in der Museumsausstellung gar nicht thematisiert wird, das sind die Morde am Strand von Pelzerhaken.
Das sind die Morde an den Stotthof-Häftlingen.
Das sind die Stotthof-Häftlinge, ja. Mhm. Nach meiner Meinung müsste man unbedingt eben davon Kenntnis haben, wenn man Neustädter ist. Jeder muss ja den Traditionsboden kennen, auf dem er steht. Und irgendwie zu dieser Stadt gehört dieses Ereignis. Und was in dem maßgeblichen Buch von Willi Lange ist es kurz abgehandelt und in der Ausstellung gar nicht. Also ich gehe davon aus, dass das verdrängt worden ist.
Also muss das ein Bestandteil des neuen Zeithor-Museums sein?
Ja, das sollte es unbedingt. Und also wird es wohl auch.
Wir haben es vorhin schon mal angedeutet, die Geschichte von Neustadt ist nicht auserzählt. Also das jüdische Leben nach dem 3. Mai 1945 in Neustadt auf dem Kasernengebiet, die Ermordung der Stutthof-Häftlinge. Was gibt es noch, was man sich angucken müsste in Neustadt?
Das Problem der Leichenbergung, das ja ungeheuer gewesen ist und das irgendwie die Bevölkerung da auch jahrelang in Unruhe gehalten hat. Also man konnte ja nicht unbefangen mehr baden gehen. Und bestimmte Grundstücke konnten nicht mehr verkauft werden, weil sie auch als Begräbnisstätte benutzt worden sind früher. Und dann setzt die Landesregierung ein und hat den Haftgrubfriedhof eingerichtet, der dann sozusagen ein Sammelfriedhof für die ganze Küstenzone sein sollte.
Also wenn Sie einen Wunsch als Historiker äußern dürften, was wäre das? Wie soll man mit dem 3. Mai 1945 in Neustadt umgehen?
Ich finde, dass eine inhaltliche Befassung wichtig ist und deswegen müsste das nicht unbedingt nur Punkt am Vormittag des 3. Mai stattfinden, sondern also ich freue mich immer, wenn Leute inhaltlich was tun. Ich bin ja auch gebeten worden, zuzuarbeiten zu Forschungsprojekten von Schulen oder sowas. Sowas tue ich gerne.
Und dieser kurze Ausschnitt deines Interviews mit Reimer Möller macht, finde ich, völlig klar und es wird völlig offensichtlich, dass nicht nur wir graben. Kurzer Einschub dazu, da gab es im Übrigen in den letzten Monaten nicht nur Lob und Anerkennung, sondern auch Kritik und Gegenwind, aber ich würde meinen, da können wir gut mit leben. Ne?
Also wenn auch, du das sagst.
Also auch die Historiker forschen immer noch.
Ja, ja, unbedingt.
Mein Lieblingszitat, die Geschichte von Neustadt ist noch nicht auserzählt.
Ja, meines Gedenken muss auf Faktenkenntnis beruhen und jeder muss den Traditionsboden kennen, auf dem er steht. Das finde ich auch fantastisch und ist ja praktisch auch der Grund, weshalb wir das machen, was wir hier machen.
Macht zum einen neugierig, also was gibt es da noch zu erzählen, aber auf der anderen Seite beinhaltet das Zitat auch eine Verantwortung, wie ich finde.
Absolut, die Verpflichtung, die Geschichte und die Geschichten wachzuhalten. Ich glaube schon, das ist eine große Herausforderung für Museumspädagogen, Historiker, Forscher weltweit sein wird, der Verantwortung weiter nachzukommen und Erinnerungskultur auch neu zu definieren, wenn die letzten Zeitzeugen wegsterben und dann die Frage kommt, wie können wir dann an die NS-Zeit erinnern eigentlich?
Und um jetzt den Blick nach vorne zu richten, würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal an den Rückspiegel, und zwar November letzten Jahres, Veröffentlichung der ersten Folge des Podcasts. Da haben wir am Neustädter Hafen zusammen gesessen, wo wir zum einen zurückgeblickt haben, was haben wir geleistet, was haben wir geschafft, aber auch den Ausblick gemacht haben, was erwartet uns um den 3. Mai 2022 herum und was gibt es zu tun. Das Ganze haben wir gemacht mit Manu Salukat, der ist der Vorstandsvorsitzende des Kinder- und Jugendnetzwerks Neustadt in Holstein. Bei ihm und auch bei Danny Seidel, Leiter der Koordinierungs- und Fachstelle Demokratie Leben, laufen alle Fäden zusammen, was das Thema Erinnerungskultur in Neustadt angeht. Und wir waren uns alle drei einig, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Forum finden. Wir müssen den Leuten, die Geschichten zu erzählen haben und das eben aus erster Hand, aus ihren persönlichen Erinnerungen heraus, die müssen wir irgendwo abholen oder zusammenbringen, damit sie uns ihre Geschichte erzählen, ähnlich wie es Roma Surek gemacht hat. Und nicht nur erzählen, sondern wir müssen sie aufnehmen.
Genau. Und vor allem die Neustädter Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sollen sich eingeladen fühlen, uns ihre Geschichte zu erzählen, damit wir sie dann aufzeichnen können. Denn hinter jeder Stimme steckt eine einzigartige menschliche Geschichte, ein gelebtes Leben.
Und da kommt jetzt unser Zuhörbus ins Spiel, der vom 2. bis zum 6. Mai auf dem Neustädter Marktplatz steht und in dem Sie dann oder Angehörige, Mütter, Väter, Tanten, Onkels, die sollen da hinkommen und ihre Erinnerungen an den 3. Mai, an Stutthof, an Capacona und die Nachkriegsgeschichte erzählen. Wir sind da jeweils von 10 bis 16 Uhr, vom 2. bis zum 6. Mai und stehen Ihnen zur Verfügung, Christina und ich, um das festzuhalten, um nachzufragen, damit es eben dokumentiert und festgehalten wird.
Wir möchten den älteren Neustädterinnen und Neustädtern die Gelegenheit geben, ihre Erlebnisse zu schildern und einen Rückblick auf die Kindheit zu wagen. Das kann Bedeutendes, Ungeschöntes, Überraschendes sein, eben die eigene individuelle Geschichte, subjektive Erinnerung. Und das haben wir bei Frau Masurek ganz toll gehört.
Kleiner, aber wichtiger Einschub von mir. Finanziert und organisiert wird das Ganze, also der Zuhörbus, vom Kinder- und Jugendnetzwerk und vom Museumsverein Neustadt in Holstein.
Und wenn jetzt jemand fragt, warum wir das machen, vielleicht noch einmal, es geht darum, Ihre Geschichte für kommende Generationen festzuhalten. Zeitzeugenerinnerungen, gelebte Geschichte. Sie Neustädter und Neustädterinnen, sind Teil von Neustadts Gedächtnis.
Und das haben wir eben gerade auch bei Ute Niedermeier gehört. Und einmal kurz ausgeführt, es wird ja dieses neue Capacona-Museum geben und dafür wird es ein ganz wichtiger Bestandteil sein. Und Manu Salukat erläutert jetzt nochmal, für wen diese Zeitzeugeninterviews so wichtig sind.
Man weiß, dass diese O-Töne natürlich letztendlich dazu beitragen, dass Jugendliche und junge Menschen nochmal im Original zu hören bekommen, was damals passiert ist. Und wenn das im Museum irgendwie mit eingebaut werden würde, und so ist der Plan, weil nämlich die Zielgruppe des Museums, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, junge Menschen und Jugendliche sein sollen, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass man sie da dann doch auch nochmal abholt.
Ich glaube, wir haben hier noch einmal die letzte große Chance, denn es ist die letzte Generation, die berichten kann.
Und dann sind wir da vom 2. bis zum 6. Mai zwischen 10 und 16 Uhr. Und das Letzte, was ich zu sagen habe, ist, dass ich mich darauf freue, ähnlich tolle Begegnungen zu haben wie mit Frau Masurek. Und man hat da eben auch gespürt, dass die sich dann wertgeschätzt fühlen und dass es für sie auch eine schöne Sache ist, zu erzählen, dass es nicht nur um das Zuhören geht, sondern auch das Erzählen.
Mir ist noch ganz wichtig, dass Ihre Geschichten wertvoll sind und wir aber wertfrei zuhören. Das bedeutet, wir ordnen nicht ein und wir urteilen nicht, sondern wir sind einfach nur dazu da, Ihnen zuzuhören und die Geschichte aufzuzeichnen. Denn Ihre Geschichte für Neustadtsgeschichte. Bin gespannt, was da kommt und freue mich auf Sie.